Vater, ich danke dir für dein Wort. Herr, du sagst, dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass es Mark und Bein durchdringt, dass es lebendig ist. Nicht einfach nur Wörter, die auf Papier gedruckt sind, sondern vom Heiligen Geist inspiriert haben. Menschen diese Sachen aufgeschrieben über mehrere tausend Jahre. Und doch ist ein roter Faden durch dein ganzes Buch, durch dein Wort, Herr. Ich bitte dich heute Morgen, Heiliger Geist, wirk du in uns, durch uns. Dank dir für das Privileg, dein Wort weiterzugeben. Und ja, bitte dich ganz einfach um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Wenn wir die ersten 5 Kapitel des Römerbriefs mal ganz kurz zusammenfassen, aber wirklich ganz kurz, dann kann man davon ausgehen, dass Paulus in den ersten 5 Kapiteln darüber schreibt, er ist ja Pharisäer gewesen, ausgebildeter Pharisäer, das heißt Anwalt oder Rechtswissenschaftler. Ja, das war seine Ausbildung. Und im Kapitel 6 verlässt er jetzt die Lehre der Rechtfertigung, das heißt die ersten 5 Kapitel haben sich eigentlich damit beschäftigt, was braucht der Mensch, um gerechtfertigt zu werden? Was ist unser Stand, unser Status, wenn man sich das Gesetz Gottes anschaut? Und er geht hier praktisch vom Kapitel 6 an, von der Lehre der Rechtfertigung. Das heißt, Gott erklärt den gläubigen Sünder für gerechtfertigt, heißt ohne Schuld, beziehungsweise das Recht oder das Gesetz übertreten zu haben. Das heißt, gerechtfertigt zu sein, heißt, ich bin, was das Recht, das Gesetz angeht, nicht mehr schuldig, sondern stehe so da, als wenn ich keine Schuld hätte vor dem Gesetz. Somit eben gerechtfertigt. Ja? Und hier ab Kapitel 6 beginnt er jetzt aufzuzeigen, welche praktischen Konsequenzen unsere Errettungen mit sich bringt. Beziehungsweise, welche praktischen Konsequenzen unsere Errettung mitbringen sollte. Ja? Paulus geht insbesondere auf die Lehre, das nennt sich der Heiligung, das hört sich ganz toll an, die Lehre der Heiligung ein. Eigentlich ist Heiligung gar nichts Kompliziertes. Man hört das immer und das hört sich so extrem kirchlich und altbacken an. Aber Heiligung heißt nichts anderes, als dass Gott im Gläubigen, im Leben eines Gläubigen, praktische Gerechtigkeit hervorbringt. Ich sage das nochmal. Heiligung heißt, dass Gott in unserem Leben, in uns und durch uns, praktische Gerechtigkeit hervorbringt. Und mit dieser kurzen Einleitung steigen wir auch gleich ins Kapitel ein. Ich habe heute Morgen 2 Übersetzungsvarianten, drei Übersetzungsvarianten dabei, aber ich möchte heute Morgen, auch wenn es nicht unbedingt immer die allerbeste oder die Übersetzung, die am nächsten zum originalen Text im Griechischen oder Aramäischen ist, nutzen, sondern ich habe heute Morgen die Hoffnung für alle mal genommen. Die bringen bestimmte Punkte einfach vielleicht schneller begreifbar rüber. Also ich werde ein bisschen hin und her wechseln, nicht, dass ich euch verwirre. Es ist nicht mein Ziel, sondern eher das Gegenteil. Also, wir steigen jetzt hier ein in Römer 6, wo Paulus anfängt, über das neue Leben, das wir jetzt haben, mit dieser neuen Gerechtfertigung in Christus. Was bedeutet das jetzt für uns? Ja, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben im Kapitel 5 aufgehört, der Ted sagte es, dass, ich glaube, der Titel war Überfließende Gnade. Ich glaube, das war der Titel, den Ted für seine Botschaft ausgewählt hatte. Das heißt, da wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel größer, hat er gesagt, beziehungsweise sagt uns das Wort. Ja, egal wie viel Schuld wir haben, Gottes Gnade ist noch größer als unsere Schuld, indem es diese Schuld bedeckt. Und jetzt steigt er im Kapitel 6 mit folgenden Worten ein. Was bedeutet das nun für uns im Vers 1? Gute Frage, er ist ja schließlich auch Anwalt gewesen, er macht also jetzt hier einen schönen, strukturierten Fall für die ganze Sache. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht, sagt die Schrift hier. In der Schlachter heißt es, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Das Wort hier im Griechischen spricht von einem, ja, das Deutsche sagt es eigentlich sehr gut hier, Sünde verharren. Einmal sagen wir hier, sollen wir etwa weiter sündigen? Und da komme ich nachher drauf, sorry, aber wir sündigen weiter. Also ich kenne noch niemanden, der tatsächlich aufgehört hat zu sündigen, nachdem er sich bekehrt hat. Gibt's nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass man hier auch schaut, was sagt das griechische Wort aus? Sollen wir etwa weiter sündigen, beziehungsweise sollen wir in der Sünde verharren? Hier geht es um ein Fortführen eines sündigen Lebenswandels. Das heißt, hier geht es um Gewohnheiten, die ich einfach nicht breche. Immer weiter da drin wandle. Es verändert sich nichts in meinem Leben. Ja? Um diese Art der Sünde geht es. Damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne, beziehungsweise natürlich nicht. Und dieses das sei ferne, auch im Griechischen, ist eine sehr, sehr extreme Aussage. Also Paulus sagt hier nicht, natürlich nicht, oder ach, nee, bloß nicht. Das ist ein Ausdruck, der kommt im ganzen Neuen Testament 14 Mal vor und Paulus braucht ihn 10 Mal im Römerbrief. Und es drückt eigentlich eher aus, möge es nie so sein, mit anderen Worten, das ist etwas, was man sagt mit Entsetzen, beziehungsweise als Anwalt würde ich sagen, das kann gar nicht der Wahrheit entsprechen, Einspruch. Ja? Darum geht's. Also es geht hier nicht einfach nur so bla bla bla, sondern er sagt wirklich, hey, nein, mit Entsetzen. Das sollte niemals so sein. Wir sollten nicht weiter sündigen, nur damit wir dann sagen können, ja, Gottes Gnade ist ja größer. Wenn wir uns in der Geschichte zum Beispiel, wer hat schon mal von Rasputin gehört? Wahrscheinlich so ziemlich alle, außer die etwas älter sind, kennen es noch von Bonnie M. Ra, ra, Rasputin, la, ra, ra, ra. Ja, cool. Rasputin war ein Mönch, der vor einigen Jahrhunderten in Russland gelebt hat. Und der hat tatsächlich, der war bekannt dafür, für seinen sündhaften Lebensstil als Mönch. Weil er einfach der Meinung war, je mehr ich sündige, absichtlich sündige, umso größer wird Gottes Gnade in meinem Leben. Also total verdreht. entspricht nicht der biblischen Wahrheit. Also anscheinend hat er sich nicht allzu sehr mit Gottes Wort beschäftigt und hat sich einfach gedacht, hey, das hört sich doch toll an, als Rechtfertigung für meinen verdorbenen Lebensstil. Lebe ich einfach aus und Gott wischt das ja alles wieder weg. Deswegen, das sei ferne. Okay? Und jetzt kommt eine Aussage, die das Fundament für das gesamte sechste Kapitel, beziehungsweise auch noch für das, was danach kommt, bildet. Und zwar sagt es, als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Auch hier geht es, wenn er sagt, als Christen sind wir für die Sünde tot, da geht es um ein einmaliges Ereignis. Später sehen wir, dass uns die Bibel zum Beispiel im Galaterbrief auffordert, unseren Leib täglich zu kreuzigen. Ja, also symbolisch bereit zu sein, zu sterben, damit wir nicht sündigen. Aber hier geht es um eine einmalige um ein einmaliges Ereignis, weil er sagt, dass wir mit Christus gestorben sind und mit Christus wieder auferstanden sind. Es ist wichtig, dass wir dieses Konzept verstehen. Wir dürfen es nicht zu theoretisch anschauen. Wir müssen uns unserer Position in Christus bewusst sein. Wenn Gott sagt, dass wir als Christen für die Sünde tot sind, dann meint er das auch. Dann sagt er das nicht einfach nur so. Ich will jetzt nicht groß auf die Taufe eingehen, aber die von uns, die schon mal bei einer Taufe dabei waren, und ich rede jetzt nicht hier von einer Kindertaufe oder sonst irgendetwas, dieses Wort oder diese Praxis kennt die Bibel eigentlich gar nicht, Kindertaufe. Damit mit Wasser drauf, wie sagt man, sprinkle, besprengen. Da. Ja. Das Wort hier, auch wieder im Urtext, geht von einem tatsächlichen Eintauchen, Abwaschen, Verschwinden und wieder rauskommen hervor. Ja. Was ich ganz toll fand, ich hab bei der Vorbereitung gehört, es gab im... Als der Golfkrieg losging, das war ja noch in den 90ern, Desert Storm, gab es dort einen Geistlichen, der fürs Militär zuständig war. Wie heißen die auf Deutsch? Weiß ich jetzt auch gar nicht. Also jede Armee hat ja so einen Seelsorger oder einen Pastor, der dort vor Ort mit dabei ist und mit dient. Und die haben vor dem Einmarsch dort im Irak extrem viele Soldaten gehabt, die sich einfach intensiv mit der Möglichkeit zu sterben auseinandergesetzt haben und haben sich dementsprechend, nachdem sie das Evangelium gehört haben, zu Jesus bekehrt. Und jetzt sind die dort drüben in der Wüste und einige wollten getauft werden. Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wo willst du die Leute jetzt taufen? Haben wir irgendwo eine Oase? Nee, keine Oase. Tja. Und dieser Pastor hat Folgendes gemacht. Das Militär hat Särge für die Soldaten, die umkommen. Und die haben den Sarg mit Wasser gefüllt. Und die Soldaten haben sich dort drin taufen lassen. Einmal komplett rein. Wieder raus. So banal oder so komisch, wie es klingt, aber es ist wirklich ein wunderschönes Bild für das, was wirklich passiert. Wir sterben mit Christus und wir stehen wieder auf zu neuem Leben. Nicht, dass die Taufe das bewirkt, sondern die Taufe ist ja ein Symbol, sagt uns die Schrift. Also nicht, dass man die Taufe braucht, um ewiges Leben zu haben. Aber es ist ein wunderschönes Bild dessen, was tatsächlich stattfindet. Wir identifizieren uns mit dem Tod Christi und mit seiner Auferstehung, um ein neues Leben zu leben. Gehen wir runter zum Vers 5. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Jetzt sagt er, damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz, unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet, und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. dieses damit steht fest, hier in Vers 6, bedeutet, in der Schlachter heißt es, wir wissen ja das Folgende. Wir wissen. Es steht fest. Und ich glaube, zu häufig heutzutage haben wir als Christ diese Tatsache gar nicht wirklich verarbeitet. Ein schönes Beispiel dafür ist, stellt euch vor, zwei Farmer, zwei ältere Farmer irgendwo im tiefsten, ich sage jetzt mal einfach im tiefsten Süden der USA oder irgendwo auf dem Lande, also wirklich, wie man so schön sagt, Hinterdörfler, so, ohne das jetzt wirklich negativ zu meinen. Zwei haben einige Hühner und eins von den Hühnern wird fürs Abendessen geschlachtet. Wie macht man das bei Hühnern? Kopf ab. So. Also sie nehmen sich das Huhn, Kopf ab, und das Huhn rennt und rennt und rennt ohne Kopf und rennt und rennt und rennt. Der eine Farmer sagt zum anderen, ist es tot? Der andere sagt, nee, das ist nicht tot. Bist du sicher? Ja, das ist nicht tot. Aber der Kopf liegt doch da. Nee, das ist nicht tot. Dritter Farmer kommt dazu und die zwei fragen ihn, was meinst du? Ist das Hühnchen tot? Der Dritte schaut sich das an, wie das Hühnchen ohne Kopf rumrennt und sagt, es ist tot, aber es weiß es noch nicht. Und genau das passiert, glaube ich, häufig mit uns als Christen. Wir sind tot der Sünde, aber leben so, als wenn wir es gar nicht wüssten. Wir leben so, als wenn wir es nicht wüssten. Und die Bibel sagt uns hier, damit steht fest, beziehungsweise wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, sagt Schlachter, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Im 1. Korinther 6, 9 und 11, ich lese uns mal schnell eine Parallelstelle, 1. Korinther 6, 9 bis 11, da steht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Das heißt, Menschen, die noch nicht gerechtfertigt wurden durch ihren Glauben an Jesus Christus. Wir waren ungerecht, bevor wir zu Christus gekommen sind. Irrt euch nicht, weder Unzucht ist sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe zum Beispiel, Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt sagt Paulus, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Paulus zeigt auf, was der Unterschied ist. Das ist unser voriger Wandel, wo wir der Sünde dienen mussten. Es ging gar nicht anders. Und jetzt sind wir gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus und sind der Sünde gestorben, weil Christus der Sünde gestorben ist. Nicht, weil wir irgendwas Besonderes gemacht haben, sondern wir sind vereinigt mit Christus, sagt uns die Bibel. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Im Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. das Wort, was die Bibel hier nimmt, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Diese Vereinigung, das mit Christus, das ist in einigen der Sachen, die ich gelesen habe, geht es da um fast ein Konzept wie ein Baum, an dem irgendeine andere Pflanze, so ein Efeu oder sowas, mit aufwächst und total, also die kann man ganz schwer wieder auseinander trennen. Ja, die sind so richtig verwickelt, sag ich mal, ja, verknotet. Das ist dasselbe Bild hier. Und ich glaube, eins der besten Bilder, die Jesus uns selber gegeben hat, ist in Johannes 15. Hier geht es wieder ums praktische Ausleben der Gerechtigkeit. Gott will in uns Heiligung bewirken, indem er Gerechtigkeit in uns auslebt. Und Johannes 15 sagt, wie sagt Jesus das? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und genau dieses Konzept, um das geht es hier. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Wir sprechen immer von dem stellvertretenden Tod Christi am Kreuz. Ja, warum musste Jesus sterben? Weil, wir sehen es ganz am Ende des Kapitels 6, die Bibel sagt uns, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Deshalb musste Christus sterben, um diesen Preis zu zahlen, auch wenn er ihn nicht verdient hatte. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten, sagt Paulus. Das heißt, diese Wahrheit gilt auch für dich und für mich, wenn du Christus als persönlichen Heiland aufgenommen hast. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Okay, wir sind tot für die Sünde. Dann habe ich eine Frage. Wenn der alte Mensch und das alte Wesen tot ist, warum fühle ich mich dann immer noch zur Sünde hingezogen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Warum fühle ich mich immer noch zur Sünde hingezogen? Ist doch eine berechtigte Frage. Wenn ich tot bin, dann müsste mir das doch alles total, alles was Sünde ist, müsste mir ja dann total egal sein. Weil ich habe noch keinen Toten gesehen, der irgendeine Sünde begangen hat, weil er ist tot. Geht nicht mehr. Die beste Antwort, die ich gefunden habe, fand ich wirklich gut, ist, ihr kennt den Vers, ist auch ein Spruch, den viele nutzen, obwohl sie vielleicht gar nicht wissen, dass er in der Bibel ist. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sagt man ja häufig, ja, ich habe es mir vorgenommen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ja? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Unser Fleisch ist das Problem. Hier. Drei Gründe. Erstens, bevor das alte Wesen mit Christus gekreuzigt wurde, hat es eine Druckvorlage und Training in unserem Fleisch hinterlassen. Die Bibel sagt uns, dass wir alle, haben wir ja in den vorherigen Kapiteln gelesen, die Sünde kam zu uns durch wen? Durch Adam. Das heißt, wir haben eine Druckvorlage und Training, das uns, ohne es groß zu trainieren, befähigt zu sündigen. Egal wie alt ich bin. Fängt mit ganz, ganz kleinen Kindern schon an. Oh, sind die süß, ja. Denen braucht man nicht beibringen, wie man lügen muss oder wie ich hauen muss, oder das können die. Das brauche ich denen gar nicht beibringen. Das ist unsere Sündennatur. Das ist das erste Problem. Das heißt, auch nachdem wir zu Christus kommen, haben wir immer noch eine Druckvorlage in uns, die uns ganz schnell wieder dahin bringen will, wo wir früher mal waren. Zweitens, das weltliche System, in dem wir uns befinden, mit seiner gegen Gott rebellierenden Art, kann unser Fleisch beeinflussen. All das, was wir um uns sehen, erleben, wie wir beeinflusst werden, das zieht uns auch in diese Richtung. Und drittens, der Satan selbst, sagt uns die Schrift, versucht uns, damit wir sündigen. Die Schrift sagt, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe, um zu schauen, wen er verschlingen kann. Sein Ziel ist es, unser Leben in Ungerechtigkeit ausleben zu lassen, nicht in Gerechtigkeit, in diesem Heiligungsprozess, den Gott für uns haben möchte. Heiligung in der Praxis, das heißt dieser neue Mensch und dieses neue Leben, wie sieht das aus? Und wie in den meisten Dingen hat logischerweise die Bibel eine Antwort drauf, sonst wäre es nicht Gottes Wort. Im Epheserbrief 4, ich lese jetzt mal einige Verse, aber es ist wirklich eine gute Stelle. Epheserbrief 4, beginnend mit Vers 17. Hier geht es wieder um diesen Prozess der Heiligung. Wie lebe ich dieses neue Leben aus? Und hier sagt uns die Bibel, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden oder Nichtgläubigen wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also hier sagt uns die Schrift auch ganz klar, ohne Bekehrung, ohne Christus, kann ich diesen Zwang oder diese Versklavung zur Sünde gar nicht brechen. Es geht nicht, ich kann es nicht. Ich schnalle es nicht und ich habe auch die Kraft nicht. Und wir sollen so nicht mehr wandeln. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das hört sich jetzt wieder alles so toll theoretisch an, aber ganz simpel und einfach, wenn wir Jesus Christus als unseren Heiland angenommen haben, dann haben wir den alten Menschen abgelegt und haben Christus angezogen, Christus in uns. Ja, ich sehe zwar nicht so aus wie Jesus, ich weiß nicht, wie er wirklich ausgesehen hat, aber genau das ist Gottes Ziel. Er will in uns Christus zeigen. Wir sollen immer mehr so werden wie er und immer weniger so, wie wir es waren, bevor wir zu ihm gekommen sind. Deswegen sagt er hier auch in den Versen, und den neuen Menschen angezogen haben, im Vers 24, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier geht es wieder um die Gerechtigkeit. Wir sind jetzt schuldlos, weil Christus die Schuld für uns gezahlt hat. Und an anderer Stelle sagt uns die Bibel, dass Gott Christi Gerechtigkeit auf uns projiziert. Das heißt, wenn Gott uns anguckt, nachdem wir zu Christus gekommen sind, dann sieht er keine Schuld mehr. Egal, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, egal, was wir jetzt vielleicht noch hier und da machen oder was wir in Zukunft machen werden. Die Schuld ist gezahlt. Er sieht uns als gerecht. Und die Heiligkeit ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist der Prozess, in dem Gott immer mehr im praktischen Leben, in unserem praktischen Leben, diese Gerechtigkeit sehen will, beziehungsweise in uns wirkt. Aber er wird praktischer hier. Ja, was heißt denn das? Das ist ganz einfach, die Bibel sagt uns, was das heißt. Vers 25 im Epheserbrief. Darum legt die Lüge ab. Hört auf zu lügen. Ganz einfach. Hört sich gar nicht kompliziert an. Ob es einfach ist, ist wieder was anderes. Legt die Lüge ab. Und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Ja? Zürnt ihr oder seid ihr wütend, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Mit anderen Worten, wenn ich über irgendetwas zornig bin oder sauer oder mit jemandem sauer bin, versucht das zu regeln, bevor der Tag vorbei ist. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Er gibt uns ganz klare, simple Anweisungen. Wie kann ich das ausleben? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Wow. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Wir sollen uns aufbauen miteinander und nicht niederreißen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ohne jetzt wieder zu tief zu gehen, aber die Bibel sagt uns, dass wenn wir uns bekehren, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Gott in uns. Muss man sich erstmal vorstellen. Und er ist die ganze Zeit da. Ein heiliger, gerechter, liebender Gott, der bei uns ist. Egal, was wir machen oder was wir tun oder was wir denken. Er sieht, hört alles. Und wir sollen diesen Heiligen Geist nicht betrüben, indem wir Dinge tun, wo wir eigentlich genau wissen, die sind nicht richtig. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist es ist, der uns der Sünde überführt. Das heißt, er ist so wie die Alarmglocke, die in uns auf einmal angeht. Ja, man kann es auch sagen, das ist unser Gewissen, aber die Bibel beschreibt es sehr gut als den Heiligen Geist, der der Sünde überführt. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Kinder hat und ich sage, tu das bitte nicht. Und ich muss das 5, 6, 7, 8, 9 Mal sagen. Dann ist das echt anstrengend und nervig. Und vielleicht manchmal als Elternteil sage ich, weißt was, mach doch, was du willst. Du wirst schon sehen, wo dich das hinführt. Bin ich dann betrübt worden als Elternteil oder als Vater oder was auch immer. Und dasselbe können wir auch mit dem Heiligen Geist machen. Wir können unser Gewissen abstumpfen. Ich wähle einfach. Nein. Das ist jetzt viel schöner als das, was du mir da gerade sagst, Gott. Ich will das jetzt. Ich bin jetzt sauer. Ich will dieser Person jetzt die Meinung sagen. So, und jetzt fühle ich mich besser. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan mit aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ganz praktisch. Ganz praktisch. Unser Glaube ist praktisch. Vielleicht machen wir es manchmal einfach nur zu kompliziert. Das sind die Sachen, die hier gegenübergestellt werden. Das alte Ich, das neue Ich. Das alte Leben, Tod. Das neue Leben in Christus. Leben und Gerechtigkeit und Heiligung. Im Vers 12. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Er fordert uns hier auf, dass wir etwas tun. Achtet darauf. Das heißt, wir haben hier eine Wahl, oder? Es ist nicht alles auf Automatik und Autopilot und jetzt, tada, jetzt bin ich perfekt und mache nur noch gute Sachen und nichts Schlimmes mehr. Denn ich bin ja Christ, Jesus hat mir alles vergeben. Tada, perfekt. Nein, achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Das setzt voraus, dass wir das können. Wir können das. Wir können unseren Körper, Teile unseres Körpers, als Werkzeuge für das Böse zur Verfügung stellen. Sonst würde uns die Schrift das nicht sagen. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Hey. Also, weiß nicht, wie es euch geht oder dir, aber Gott will mich für seine Ziele einsetzen? Ich finde das ein absolut krasses Konzept, wenn ich mir überhaupt das mal vorstelle, mit wem ich es hier zu tun habe. Der Gott, der das Universum geschaffen hat, will mit mir, kleinem Staubkorn, irgendetwas umsetzen. Er sagt, du. Ich möchte, dass du Bestandteil meines Teams wirst und meine Ziele umsetzt. Ziele von Gerechtigkeit, Liebe, Vergebung, Güte. Anstatt all die Dinge, über die sich eigentlich alle Menschen aufregen. Es gibt genügend Schlimmes und Schlechtes in der Welt. Warum will ich auf der Seite stehen? Will doch eigentlich keiner, sei denn ich bin so verdreht und pervers, dass mir das Spaß macht. Aber ich glaube, das sind ganz, ganz wenige. Er will uns für seine Ziele einsetzen. Vers 14. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Barmherzigkeit Gottes. Hier sind wir wieder bei dieser Barmherzigkeit. Wir sind entweder unter dem Gesetz oder wir sind unter der Barmherzigkeit Gottes. Solange ich diesen Freispruch noch nicht erlebt habe, den mir Christus anbietet, weil er für meine Schuld gezahlt hat, sind wir unter dem Gesetz und wir sind schuldig. Ganz einfach. Und es gibt keinen, aber auch keinen Menschen, der nicht schuldig ist. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, er hätte noch nie gelogen. Sorry. Und wenn er das behauptet, dann hat er es dann getan. Keine Ahnung. Also, gibt's nicht. Und selbst wenn ich sage, ich habe noch niemanden umgebracht oder ich habe noch nie die Ehe gebrochen oder sonst irgendetwas. Im Jakobusbrief heißt es, wer an einem Punkt des Gesetzes schuldig ist, der ist des gesamten Gesetzes schuldig. Ende. Das heißt, ich bin entweder immer noch unter dieser Schuld oder ich bin unter der Barmherzigkeit Gottes, weil ich erkannt habe, dass ich schuldig bin und dass Christus derjenige ist, der meine Schuld am Kreuz gezahlt hat. Ich habe den Tod verdient, er hat ihn aus Liebe zu mir und zu dir auf sich genommen. Und ist bereit, uns neues Leben zu schenken, damit wir in Gerechtigkeit und Heiligkeit wandeln können und ewiges Leben haben. Hier komme ich auch an den Punkt, wo man sich vielleicht auch testen sollte. Charles Haddon Spurgeon, der Prinz der Prediger, hieß er, ein sehr begabter Prediger, von Gott enorm gebraucht, hat es mal so gesagt: Die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele auch nicht retten. Ich sage das nochmal: Die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele auch nicht retten. Mit anderen Worten, er will damit zum Ausdruck bringen, dass wenn in meinem Leben die Sünde regiert, so wie wir es am Anfang gesehen haben, wir weiter einen Lebensstil leben, der nicht von Gerechtigkeit gezeichnet ist, dann sagt uns die Schrift, an ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Nicht, dass wir aus Werken gerecht werden vor Gott, aber die Werke und die Frucht, die Gott in uns vorbringt, sind ein Zeugnis dafür, dass wir wirklich gerettet und wiedergeboren sind. Dass Gott in uns und durch uns wirkt. Und deswegen sagt Spurgeon, wenn ich die Gnade habe, aber die mein Leben nicht verändert, dann habe ich diese Gnade auch nicht, um meine Seele zu erretten. Dann spiele ich mir was vor. Petrus sagt später im Petrusbrief, prüfet euch, ob ihr wirklich im Glauben seid. Das ist also kein, was Petrus und was Spurgeon und was ich nicht wollen, ist irgendjemanden seine Errettung ausreden. Überhaupt nicht. Aber es ist gut, uns zu prüfen. Weil die Bibel es so sagt. Nicht, weil ich das sage oder Spurgeon. Sondern weil Gott es uns sagt. Nicht ohne Grund, sagt Jesus, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, und dann listet er Dinge, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, wahnsinnige Liste. Und Jesus sagt, fahrt von mir, ihr Übeltäter, beziehungsweise Gesetzesübertreter, ich habe euch nie gekannt. Das geht extrem tief. Also deswegen denke ich, was Spurgeon hier gesagt hat, die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele auch nicht retten, ist ein guter Aufruf, sich zu prüfen. Vers 15, soll das nun etwa heißen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja Gottes Barmherzigkeit zählt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Nein, so ist das nicht gemeint. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. In der Schlachter ist es ein bisschen genauer übersetzt. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Hier sind wir wieder bei der Gerechtigkeit, die wir in den ersten 5 Kapiteln besprochen haben. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Paulus erklärt nochmal, was heißt denn das wirklich? Er schreibt den Römern oder den Christen in Rom, erinnert sie dran, sagt aber gleichzeitig, Gott sei Dank, dass ihr nicht mehr Sklaven der Sünde seid. Ich fand es auch schön, hier zu sehen, in der Hoffnung für alle, wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Wir haben uns Gott verpflichtet, Schlachter sagt, beziehungsweise der Urtext sagt hier, es spricht von dem Konzept der leibeigenen Sklaven, weil das ist etwas, was die Römer natürlich damals perfekt verstehen konnten. Deswegen gebraucht Paulus auch dieses Bild der Sklaven. Die Römer haben ja alle Sklaven gehabt. Ich fand das, stellt euch das doch mal vor, wir haben uns jemandem verpflichtet. Ich sage jetzt mal sogar, an anderer Stelle sagt die Bibel, dass Gott uns mit einem teuren Preis erkauft hat, mit dem Blut Jesu Christi, das uns reinwäscht von aller Unreinigkeit, von Sünde. Wir sind teuer erkauft. Jesus hat gesagt, es gibt keine größere Liebe als das, dass jemand sein Leben für seinen Freund lässt. Und ihr seid meine Freunde. Jesus liebt dich und war bereit, dafür zu sterben. Ein teurer Preis. Jetzt sind wir teuer erkauft worden. Wir haben uns Gott verpflichtet. Nicht, dass wir jetzt alle Nonnen und Mönche werden, so wie man das früher vielleicht gedacht hat, das kann ich nur machen, wenn ich mich dann ins Kloster zurückziehe und so weiter und so fort. Aber wir haben uns verpflichtet. Und mir kam so der Gedanke gestern, stellt euch doch mal vor, einer der, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt unbedingt jetzt sich im Fußball auskennen, aber einer der, einer der Spieler, der am meisten seit Jahren schon gesucht war, also Vereine haben um den, wie sagt man, gebuhlt, ja, also die haben alles möglich versucht, um ihn für sich zu gewinnen, ist der junge Brasilianer Neymar. Ja, ein unglaubliches Talent. Unglaubliches Talent. Der hat jetzt diese Saison endlich einen größeren Verein genommen. Der hat jahrelang in Santos, in Brasilien, ein kleiner Verein, gespielt. Und jetzt hat man, ich will nicht das Falsche sagen, aber ich glaube, die Kaufsumme war irgendwie so um die 100 Millionen Franken oder sowas. Also ein Riesenbetrag. Ja, ich glaube, 40 Millionen davon sind an seinen Vater gegangen. Also der Verein, und der Verein, der ihn gekauft hat, der ihn verpflichtet hat, ist der FC Barcelona. Jetzt stellt euch doch mal vor, Neymar hat sich jetzt für den FC Barcelona verpflichten lassen und sie spielen gegen seinen alten Verein Santos. Neymar hat das FC Barcelona Trikot an und das Spiel fängt an und der fängt auf einmal an für Santos zu spielen. Hallo? Ey, du hast dich verpflichtet. Das war dein alter Verein. Für dich wurde ein teurer Preis gezahlt. Spiel auch für dein Team, nicht für das Alte. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch für uns gelten kann. Wir sind in einem neuen Team. Wir sind teuer erkauft worden, wir haben uns verpflichtet, Christus nachzufolgen. Also lasst uns auch dementsprechend leben. Vers 17, und wir sind, ja, ein paar Minuten noch. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Das ist extrem ermutigend. Wir können. Bibel sagt uns, wir können das tun, was Gott gefällt. Vers 19. Weil ihr das so schwer verstehen könnt, will ich es euch an einem bekannten Beispiel deutlich machen. Und hier geht er auch auf den Sklavendienst ein. Dem Sklavendienst. Früher habt ihr der Zügellosigkeit und dem Unrecht wie Sklaven gedient. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen. Lebt so, wie es ihm gefällt, denn ihr gehört ihm. Wir müssen uns das verinnerlichen. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind teuer erkauft, wir gehören Gott, also sollten wir gefälligst auch so leben, wie es ihm gefällt, denn wir gehören ihm. Als Sklaven der Sünde wart ihr zwar frei, allerdings nur vom Guten. Und was kam dabei heraus? Bei dem Gedanken daran könnt ihr euch heute nur schämen, denn ihr hattet dafür nichts anderes als den Tod verdient. Die von uns, die vielleicht nicht ganz früh zum Glauben gekommen sind, sondern vielleicht später, die können sich an diese Sachen erinnern. Nicht, dass wir das unbedingt immer sollten. Ich denke, manchmal missbraucht der Satan das, um uns einfach niederzuschlagen. Er wirft uns all die Sünden wieder an den Kopf, die wir mal begangen haben. Aber denkt dran, was ich vorhin gesagt habe. Gott schaut uns an in Christi Gerechtigkeit. Es gibt ein schönes Lied, es ist called What Sin. Irgendwann, wenn wir so kommen, könnte Gott eigentlich sagen, welche Sünde? Brigitte, von welcher Sünde redest du? Meinst du die Sünde, die so weit ist wie der Westen vom Osten? So tief wie der tiefste, wie das tiefste Meer? Nicht mehr da. Christus hat das reingewaschen. Und das ist eigentlich der Prozess der Heiligung hier. Lebt so, wie es ihm gefällt, denn ihr gehört ihm. Das ist Heiligung. Lebt so, wie Gott es gefällt. Vers 22. Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott als seine Knechte. Ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt. Und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. Vers 23, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Es gibt keine gute Botschaft, wenn nicht der zweite Teil des Verses da wäre. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Hier im Vers 23 fasst Paulus nochmal alles zusammen, was er gerade im Kapitel gesagt hat. Das vorherige Leben, der Sünde versklavt, Tod. Das neue Leben in Christus, frei von der Sünde, frei Gott zu dienen, ewiges Leben. Entweder oder. Es gibt kein Dazwischen. Gibt es nicht. Im 14. Jahrhundert, und damit schließe ich, im 14. Jahrhundert gab es zwei Brüder in einer Region, die heute Belgien ist. Und diese zwei Brüder, Reinhard und Eduard, die kämpften miteinander um das Herzogtum dieser Region. Bitterlich. Diesen Kampf gewinnt der Jüngere von den beiden, Eduard. Der Ältere, der Reinhard, hatte noch einen Spitznamen, Crassus hieß der. Der hieß Crassus, weil er extrem fett war. Er war einfach riesig. Und was Eduard tat, als die Schlacht gewonnen war, ist, er ließ um seinen Bruder Reinhard im Schloss ein Zimmer bauen, um ihn herum. mit einer Tür, die offen war. Sie hatte aber eine normale Größe. Und Reinhard war zu fett, zu groß, zu übergewichtig, um durch diese Tür rauszugehen. Eduard sagte ihm, du kannst jederzeit gehen. Die Tür ist immer offen. Wenn du gehst, kriegst du deine Herzogtümer wieder zurück. Psst, freier Mensch. Kein Problem. Jetzt denken wir uns, naja gut, dann wird es ja nicht lange gedauert haben. Ein paar Monate, bis er abgenommen hat und dann kann er gehen, oder? Was Eduard aber tat, er setzte seinem Bruder jeden Tag das leckerste Essen vor. Und Reinhard entschloss sich für das Essen anstatt für seine Freiheit. Er hat einfach weiter gefressen, und wenn ich so sagen darf, und hat nicht abgenommen. 10 Jahre lang. Bis der jüngere Eduard in einer weiteren Schlacht starb. Er hatte die Möglichkeit der Freiheit, hat sich aber dazu entschlossen, sein Fleisch zu füttern, wortwörtlich. Und ist dadurch 10 weitere Jahre Gefangener geblieben. Wie sieht es mit uns aus? Mit dir? Bist du wie das Huhn? Tot, was die Sünde angeht, aber du weißt es noch nicht? Beziehungsweise handelst so, als wenn du es nicht weißt? Oder bist du wie Reinhard Crassus, der an seinen weltlichen Gewohnheiten festhält und dadurch die Freiheit und die Autorität, die er hätte haben können, für kurzfristigen fleischlichen Genuss opfert? Oder vielleicht bist du noch gar nicht an diesem Punkt. Du bist noch unter der Herrschaft der Sünde. Du hast dich für Sünde entschieden, für den Tod. Rechtfertigung durch Christi Werk fehlt noch in deinem Leben. Heute, sagt uns die Bibel, ist der Tag des Heils. Heute, so ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, sagt uns die Bibel. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Wahrheit, die du uns darin vermittelst. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Ich bitte dich, dass du uns befähigst und hilfst, für dich zu leben, Herr. Die Dinge zu tun, die dir gefallen. Nicht, weil wir das aus unserer eigenen Kraft können, sondern weil du in uns wirkst, beziehungsweise wir dich wirken lassen. Herr, hilf uns zu entscheiden, für dich zu leben. Herr, Sünde ist nicht schlecht. Sünde ist nicht schlecht, weil du es so sagst, sondern Sünde ist nicht gut, weil es nicht gut für uns ist. So oft vergessen wir das. Wir denken, dass die Sünde schlecht ist, sondern es ist das, was die Sünde mit sich bringt, das schlecht für uns ist. Wir befehlen uns dir an, in deine Hände, und bitten dich um deinen Segen auch für die Woche, möchten dir einfach auch nochmal die Ärzte anbefehlen, die morgen Debbies Herz-OP durchführen werden, Vater. Alle, die daran beteiligt sind, führe du die Hände der Chirurgen, derer, die helfen im OP, und bring du Debbie gesund durch. Herr, sei auch mit Ted und Caro, dass sie in dir ruhen in dieser Zeit. Danke, dass wir dir das anbefehlen dürfen. In Jesu Namen. Amen.